In Indien gab es einmal einen Weisen, von dem man sagte, dass er den Durchblick hätte, den Durchblick durch den Schleier der Illusion. Und er saß dort auf seine einfache Art und Weise am Wegesrand mit einem Schüler neben sich und segnete verschiedene Leute. An dem Tag, von dem wir sprechen, kam zunächst einmal ein Prinz vorbei, verneigte sich vor dem Sadhu, dem Weisen. Der Weise machte die Hand so hoch, zu einer segnenden Geste, und sagte: Mögest du niemals sterben. Der Prinz schaute den Weisen an, aber das war alles, was er sagen würde, führte ihn zu ihm, ging also weiter. Dann kam als nächstes ein Jäger mit Bogen und Pfeilen, fertig ausgerüstet zur Jagd, an ihm vorbei, und der Weise segnete ihn. Am besten ist, du würdest nicht geboren werden, worden sein, und du würdest auch nicht sterben. Oh, sagte der Jäger, am besten, ich würde nicht geboren worden sein und nicht sterben. Mysteriös. Ging weiter. Und als nächstes kam ein Mensch vorbei, der ganz harte Entsagung und Bußen übte. Ein Brahmachari. Der Weise segnete ihn. Mögest du sofort sterben. Ups. Und schließlich kam ein Geweihter Krishnas vorbei, und der Weise segnete ihm. Ob du lebst oder stirbst, es ist für dich in jeder Weise okay, du bist sehr zufrieden. Sein Schüler fragte den Weisen danach: Oh, warum hast du diese unterschiedlichen Leute so unterschiedlich gesegnet? Die Antwort des Weisen war: Als der Prinz vorbeikam, dachte ich mir, der genießt und genießt und genießt, aber nachdem er gestorben ist, nach diesem Leben, wird er dafür bezahlen müssen. Deswegen ist es das Beste, der lebt einfach nur ohne den Tod. Es gibt es nicht, aber das wäre meine Segnung. Dann sagt er zum der Jäger: Nun, der Jäger hat so viel schlechtes Karma, weil der laufend tötet, dass bereits in diesem Leben sein Leben voll mit Leid ist und im nächsten erst recht sein wird. Deswegen sagt ihm, es wäre ganz gut, wenn du gar nicht geboren worden wärst und auch nicht sterben würdest. Und der Brahmachari, dieser ausgemerkelte, trockene Yogi, bemüht sich so und quält sich so ab, weil er diesem Leben so, gar keinen Wert abgewinnen kann. Deswegen habe ich gesagt, das Beste ist, du stirbst dann, und dann nach deinem Leben kriegst du die Früchte deiner Mühe. Und für den Devoti, den geweihten Krishnas, da habe ich gesagt, es ist an und für sich völlig egal. Du bist in diesem Leben jetzt in Verbindung mit Gott. Und wenn dieses Leben ausgelaufen ist, wie das Wasser aus einem Kruge, bist du auch in Verbindung mit Gott. Deswegen ist es gleichgültig. Das waren meine Segnungen. Heute, meine lieben Gäste, liebe Devotees und auch liebe Erstbesucher, die erstmal ganz skeptisch zuhören, was wird denn so in einem Hare Krishna-Tempel gesagt, möchte ich ein Tabuthema aus vedischer Sicht angehen. Ich möchte über den Tod sprechen. Das hat einen Grund, ein sehr persönlicher Grund und ein sehr allgemeiner Grund. Der persönliche Grund ist, dass vor 6 Tagen ein guter Bekannter von mir in gutem Stil gestorben ist und Beispiele gesetzt hat, die wirklich bemerkenswert sind. Ich hatte ihm versprochen, dass ich über das, wofür er gelebt hat, was seine spezielle Aussage sozusagen an die Menschen war, die er getroffen hat, dass ich das weitertragen würde in meinen Vorträgen, und habe mir gedacht, das würde ich heute machen, am Sonntag. Aber weil der Tod so frisch ist, dachte ich mir, dass ich auch über die Begleitumstände und nicht einfach seinen philosophischen Beitrag sprechen will. Und der allgemeine Grund ist, dass wir alle sterben müssen. Das ist inzwischen statistisch erwiesen. Da gibt es nicht die Notwendigkeit, weiter zu forschen. Ist klarer Fall. Das ist mein allgemeiner Grund. Ist also gut, ab und an in seinem hektischen Leben, ich nehme an, wir alle kennen das, eine gewisse Bewegung und Dynamik in unserem Leben, innezuhalten und zu sehen, ob die Tätigkeiten, die wir tun, von so großem Wert sind, dass sie auch angesichts dieses großen Entwerters, dieses Todes, standhalten, sodass wir durch den Tod die wichtigste Lektion bekommen, die wir eigentlich in diesem Leben bekommen können, nämlich richtig zu leben. Der Tod zwingt uns immer, das Wesentliche oder das Essentielle vom Unwesentlichen zu trennen, dem, was nicht essentiell ist. Bhakti Tirtha Swami hatte schon 2 oder 3 Jahre, bevor er gestorben ist, angefangen, Vorlesungen zu geben, große Seminare, auch im Fernsehen. Er war sehr bekannt und ein sehr einflussreicher Swami. Seminare, bei denen er das Thema Vergeben zum Hauptinhalt machte. Wenn ihr damals in einem seiner Seminare gesessen hätte, hättet ihr Sätze gehört wie diesen, den ich euch jetzt sagen möchte. Vergeben ist lebensnotwendig. Jemand, der nicht vergeben kann, ist wie jemand, der ein Bündel von heißen Kohlen in seiner Hand hält, die er beabsichtigt, auf Menschen zu schleudern, die ihn verletzt haben. Wer wird sich wohl verbrennen? Die Menschen, die er beabsichtigt, mit diesen Kohlen eines Tages mal zu treffen? Oder wird er sich selber verbrennen, der diese Kohlen hält? Ich glaube, das ist eine bereits beantwortete Frage in der Fragestellung. Das ist sehr wahr. Wenn man nicht vergeben kann und einfach immer nachdenkt über das Leid, was einem andere angetan haben, auch Leid, von dem man glaubt, man hat es sich selber eingebrockt, weil man so überstürzt und einfach doof war in dieser Situation. Jemand, der nicht vergeben kann, der hält immer dieses Problem in seinen Händen oder diese Probleme oder diese Missgunst oder diese geladene Stimmung und wird sich letztendlich selber dadurch verletzen. Denn Stimmungen führen zu Lebenseinstellungen und sind somit Faktoren, die unser Leben beeinflussen. Zu vergeben heißt, frei zu werden, etwas loszulassen, weiterzugehen, Seile zu zerschneiden, die uns festgehalten haben in unserer Lebensentwicklung. Nicht zu vergeben heißt, festzuhalten, nicht im Strom weiterzugehen. Das war, wovon er hat sehr viel drüber gesprochen. Ein anderes Thema, was er thematisiert hat, war das Thema Liebe. Er hatte eine Community, eine Gemeinschaft gegründet oder wiederbelebt, will man mal sagen. Es war eine Farm in der Nähe von, lass mich ganz kurz überlegen, yes, Washington. Gita Nagari hieß diese Farm und jeder, der auf diese Farm hineinging, spürte, dass da eine unglaublich herzliche Atmosphäre unter den Bewohnern herrschte. Also es fiel richtig auf. Ich war da vor 2 Jahren, oder war es? Ja, so, genau eigentlich vor 2 Jahren. Es war Sommer wie dieser Sommer. Also interessant, genau vor 2 Jahren war ich da. Und es war eine unglaublich liebevolle Atmosphäre, die da war. Also da ging man so rein, wie in so eine Blase aus, also eine Luftblase, Luftglocke, oder besser vielleicht sagen Atmosphäre aus Liebe, und fühlte sich sehr wohl. Selbst die Pfauen, die dort lebten, und sogar Rehe, die ich sah, als ich durch den Wald ging, wurden von dieser Atmosphäre getragen. Also da hätte man auch einen Löwen aussetzen können, glaube ich. Außer Präsident Bush vielleicht. Und die hätten das gespürt und hätten sich verändert. Es war also wirklich spürbar. Hier wurde etwas richtig gemacht. Und wenn man dann ja nach den Ursachen fragte von dieser Gemeinschaft, warum das so eine Atmosphäre gab, kann man immer wieder auf diese schön gemalten Tafeln, so wie Merkblätter, da standen die Regeln oder die, man sagt in Deutsch, in Englisch heutzutage, Mission Statements, also das, was sich diese Gemeinschaft vorgenommen hatte, drauf abgebildet. Das erste war: Versuche einmal, den Menschen, die du begegnest, mit der gleichen Zuneigung zu begegnen, wie du deinen liebsten Freunden begegnest. Das war so die erste Regel. Nicht einfach, wie ihr bestimmt merkt. Und die letzte Regel, die dazwischen habe ich, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben, aber in diesem Augenblick kann ich sie nicht abrufen. Die letzte Regel, die da so war, war: Denke einmal, dass die Menschen, mit denen du jetzt zusammenlebst, wahrscheinlich auch die Menschen sein werden, die dich im Augenblick deines Todes umgeben werden. Also ich las das so und habe wahrscheinlich so reagiert wie jemand, der zum ersten Mal in einen Heukelstadttempel kam. Also ich habe manchmal diese etwas, ich will dazu sagen, Blackouts. Also mir sind Dinge nicht sofort in ihrer Tiefe bewusst. Ich musste erst mal drüber nachdenken. Also, ist das nicht ein bisschen übertrieben, jetzt zu versuchen, sich jemanden, den man, also der einem nicht so nahe steht, den so zu begegnen, wie man seinem besten Freund begegnen wird? Der wird wahrscheinlich Reis ausnehmen, wenn ich das mache. Oder denn, auch die letzte Regel, ich meine, klar, wir müssen alle mal sterben, aber ich meine, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun, diese Betrachtung? So habe ich ja reagiert. Aber on second thought, als ich noch einmal diese Gedanken hinterfragte, nochmal darüber nachdachte, wurde mir klar, dass das gute Dinge sind, die in einem etwas generieren können. Wir alle bauen so eine Mauer des Egos um uns herum, bewegen uns in dieser kleinen, geschlossenen Welt, unserer Weltsicht, die gebaut worden ist von unserer eigenen Bedingtheit, unserem Ego halt, und sind eigentlich Gefangene. Wenn man aber anfangen kann, durch das Tor der Bescheidenheit zu schreiten, oder wie wir in unserem Tempel sagen, durch das Tor der Dainya, der Demut, dann wird uns plötzlich klar, dass ja wir eine Leben sind, eine Seele sind, genau wie die anderen auch. Nur eben in unterschiedlichen Behausungen oder unterschiedlichen Körpern. Genau wie mein Nachbar denkt, seine Sicht ist die wirkliche Sicht. die Sicht der Realität denke ich das auch. Aber vielleicht lebe ich ja in einer Illusion. Vielleicht ist das Bild, von was ich mir von der Welt mache, nur meine eigene Ego-Projektion. Bhaktisiddha Maharaj hat einmal eine Geschichte dazu erzählt, die ich euch auch erzählen möchte, aber jetzt vorsichtig und anschnallen, sie ist ein bisschen intensiv. Es war einmal ein Mercedes-Fahrer. Ich glaube, er hatte die Mercedes-Sorte 2010. Der auf einer Landstraße fuhr und eine Panne hatte. A puncture. Wie sagt man das in Deutsch? A puncture ist so ein Loch im Auto, im Reifen. Ein Platten, sagt man auf Norddeutschland. In Norddeutschland. Und ja, kein Problem, er hatte seine Ersatzreifen da dabei, ging also nach hinten in den zum Kofferraum und versuchte den Wagenheber zu finden, aber merkte, ach Mensch, ich habe den Wagenheber zu Hause gelassen. Was mache ich jetzt? Und er schaute sich um und sah, 200 Metern oder 300 Metern ein Haus und dachte sich, ich bräuchte mir einen Wagenheber. Er ging also los und der Mann, der da in dem Haus wohnte, hatte das beobachtet, dass der Mercedes ausrollte und stehen blieb. Und dachte sich, wahrscheinlich hat er eine Wagenpanne. Ich gehe schon mal meinen Wagenheber holen. Der ist ja hier in der Walachei, in der Einsamkeit. So, während nun der Mercedes-Fahrer zu dem Haus ging, dachte er bei sich, der Mensch im Haus sieht wahrscheinlich, dass ich einen teuren Wagen fahre, vermutet, dass ich Geld habe und er wird mir für diesen blöden Wagenheber wahrscheinlich 50 Euros, also dass er mir das mieten kann, 50 Euros abverlangen. Ich bin ja ausgeliefert. Ach, die Menschen sind einfach nicht mehr das, was sie einmal waren. Und ging weiter. Er grübelte und schaute sich das Haus an. Wahrscheinlich wird dieser Schuft 100 Euros verlangen von mir. Während nun der Mann den Wagenheber gefunden hatte im Haus und endlich kann ich mal jemandem uneigennützig helfen. Das ist die Gelegenheit. Ich meine, man muss ja auch mal was tun für andere und so. Ganz nur noch wartete, bis der an der Tür war. Und schließlich bekam dieser Mercedes-Fahrer, der inzwischen 300 umsonst ausgegebene Euros im Kopf hatte, kam in die Tür. Die Tür wurde geöffnet. Er sah den Mann, wie der den Wagenheber hatte. Und dann schrie der Mercedes-Fahrer den an. Dann behalt doch deinen blöden Wagenheber für dich. Das ist eine Schweinerei, 300 Euros für eine Miete zu verlangen. Er kehrte zurück und der Arme. Was jetzt? Ich will gar nichts haben. Aber der Mann, der eine Panne hatte, war schon zu weit, um seine Worte zu hören. Ich meine, das ist ein extremes Beispiel. Klar, aber man sieht schön viel darüber. Wir grübeln und brüten und mentalisieren durch unser Leben und spekulieren und leben in unserer kleinen mentalen Welt. Eingesperrt, Gefangene unseres Egos. Und durch Eigenschaften wie Liebe oder sagen wir mal am Anfang etwas für andere zu tun, auf sie zuzugehen, ihnen auch zu vergeben, wenn sie Übergriffe gegen uns gestartet haben, wissentlich oder unwissentlich uns verletzt haben. Durch diese Dinge macht man diese Tür auf und man kommt aus dieser Befangenheit, die durch den grüblerischen Geist gesponnen ist, wie ein Kokon um uns herum, ne, heraus. Das waren so die Messages, das, was Bhaktisiddha Swami so sagte, war ein sehr, sehr großer Tänzer, er lebte aus dem Vollen, also wer immer tanzen gesehen hatte. Dieser Raum war zu kurz, um ein Forum, geeignetes Forum für seine Tanzerei zu sein. Der brauchte Platz beim Tanzen, Platz für seine überschäumende Lebensfreude. Dann jedoch, als ihm bekannt wurde, dass der Krebs kam, wurde er nachdenklich. Wir tauschten uns ein bisschen aus, weil er gehört hatte, dass ich einmal ein großes körperliches Übel durch bestimmte Meditation überwunden hatte, und wir sprachen auch darüber. Aber dann, als es klar war, dass er den Krebs nicht mehr aus dem Körper vertreiben konnte, weder durch herkömmliche Medizin, noch durch alternative Medizin, noch durch Meditation, lächelte er sein gewinnendes Lächeln und sagte: Ich umarme dich, o Freund meiner letzten Stunde, ich umarme dich, Krebs. Und hat dann sehr viel geschrieben, er hat ein Buch veröffentlicht, eines von seinen 20 oder 23 Büchern, das heißt Die Before Dying, also Sterben, bevor man stirbt. Und es beruht auf dem philosophischen Leitsatz, der euch, glaube ich, sehr leicht verständlich sein wird, wenn ich ihn sage. Genauso wie ein spiritueller Mensch sowas hat wie zwei Geburten. Nicht? Eine physische Geburt durch die Samenzelle und die Eizelle der Eltern. Und dann eine spirituelle Geburt. Eine Geburt durch Wissen und durch die Einweihungen, die er erhält. So hat auch ein Mensch auf dem spirituellen Pfad zwei Arten von Tode. Der physische Tod und dann ein anderer Tod. Ich will zu diesem anderen Tod nicht das Wort Tod jetzt so gebrauchen, weil sonst ist das einfach zu schwarz, was ich heute sage. Ich möchte sagen Auflösung. Das, was man, wenn man richtig leben will, wenn man aus dem Vollen leben will, lernen muss, ist das Ego, diese inneren Gitterstäbe, die uns festhalten, aufzulösen. Den Ego-Tod zu sterben, wenn ihr so wollt, oder diese Art von Auflösung zu machen. Diese Art von Auflösung wird möglich sein durch eine höhere Verbindung. Eine spirituelle Verbindung mit Shri Krishna. Jemand, der Bhakti oder Liebe zu Gott im Herzen trägt, wird ein solches Klima schaffen, dass erstmal Ego, das selbstbestimmte Ego rausgeht aus seinem Herzen und dann alle möglichen guten Eigenschaften kommen. Wie die Rehe, die da auf die Farm gekommen sind und die Pfauen und so weiter und so fort. Und jemand, der in seinem Herzen Platz schafft für Bhakti, wird Eigenschaften anlocken wie Demut, wie sagen wir mal, auch großen Mut. Er weiß, er lebt in Liebe, er ist verbunden, er kann sich weit aus dem Fenster lehnen, aus dem Fenster ins Leben hinein. Ein Mensch, der, sagen wir mal, kein Ego mehr in seinem Herzen hat, sondern Liebe, er ist sehr glücklich und froh, weil so viele gute Gäste sich bei ihm wohlfühlen. Der beste Gast im Herzen eines Menschen, der Liebe hat, ist natürlich Gott selber. Und durch die Gegenwart, die göttliche Gegenwart im Herzen, ja, da hat man die Aufgaben des Lebens gelöst, dann ist man da. Dann hat man die Universität zu Ende besucht und seinen Abschluss gefeiert. Es gibt in der vedischen Literatur ein sehr interessantes kleine Geschichte von Krishna. Ihr wisst, wir sind jetzt gerade im Krishna-Tempel. Der Name Gottes hier ist Krishna. Das wisst ihr? Krishna, klar. Krishna hatte in seinen irdischen Lilas, irdischen Aufenthalt, eine Gurukul besucht, das heißt eine klassische vedische Schule. Und am Ende war es üblich zu der damaligen Zeit, dass der Schüler seinem Lehrer als Anerkennung für seine Bemühung eine Spende gab, irgendwas, einen Beitrag gab. Krishna ging also zu seinem Lehrer Sandipani Muni und sagte: Guruji, was ist dein Wunsch? Was soll ich dir geben? Und Sandipani Muni sagte: Du bist ein besonderer Schüler. Ein Schüler, wie ich ihn wahrscheinlich nie wieder haben werde. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes. Deswegen ist meine Bitte an dich besonders. Meine normalen Schüler, die bete ich, je nach ihren Möglichkeiten, vielleicht um ein paar Bananen, die wir im Haushalt brauchen, oder ein bisschen Mehl, oder je nach den Möglichkeiten. Aber dich bitte ich darum, den Tod zu überwinden. Den Tod meines Sohnes. Bring mir meinen Sohn lebendig zurück. Er ist vor einiger Zeit gestorben. Krishna lächelte und machte sich auf die Suche. Der Sohn Sandipani Munis war zum Ozean gegangen und hatte dort gebadet, und während er geschwommen war, war plötzlich untergegangen. Was genau die Todesursache war, wusste man nicht genau, aber man sprach davon, dass ein Seeungeheuer ihn beim Baden von unten ergriffen hatte und dann unter das Wasser gezogen hatte und ihn so getötet hatte. Krishna kam zu dieser Stelle hinein und sprang in den Ozean hinein und begab sich auf den Boden des Ozeans, fand dort das Seeungeheuer und sah aber, dass der Sohn nicht da war. So begab er sich dorthin, wo man Tote immer finden kann, nämlich im Königreich des Todes, also den Tod selber. Und traf dort Yamaraj, den Herrn des Todes, und fragte ihn: Hast du den Sohn meines Lehrers bei dir? Ja, sagte Yamaraj, aber ich bin erstmal unglaublich vom Glück begünstigt, dass du gekommen bist, Krishna. Die höchste Persönlichkeit Gottes hat mich besucht. Normalerweise besucht sie mich niemand freiwillig. Ich muss sie mir alle holen. Aber du bist gekommen. Yamaraj brachte eine Zeremonie, eine Willkommenszeremonie. Benvenuti, würde man in Italien wohl sagen, da. Und ja, sagte: Möchtest du den Sohn zurückhaben? Ja, sagte Krishna, deswegen bin ich da. Und Krishna ging dann tatsächlich, Krishna bekam den Sohn und nahm ihn aus dem Reich des des Todes heraus und präsentierte ihn schließlich zu seinem Lehrer und sagte: Hier hast du deinen verstorbenen Sohn. Und zum Sohn sagte: Du hast einen Sieg heute, du hast den Tod überwunden. Ich musste denken an diese Geschichte, denn es heißt, dass diejenigen, die in Kontakt kommen mit Krishna, wenn ihr jetzt lieber das Wort Gott hier gebraucht, könnt ihr eine einfache Übersetzung machen. Wenn immer ich Krishna sage, übersetzt ihr Gott für euch. Diejenigen, die in Kontakt sind mit Krishna, können tatsächlich den Tod überwinden. Das liegt daran, dass in dem Kontakt mit Krishna oder in dem Kontakt mit Gott wir unsere ursprünglichen Eigenschaften annehmen. Und eine dieser Eigenschaften ist, dass wir ewig sind. Ewige spirituelle Seelen. So, genauso wie, also, wie soll man das erklären? Wie sagen wir mal, ja, dieser Mikrofonständer in Kontakt mit Elektrizität eine elektrische Eigenschaften annimmt. Oder besseres Beispiel, weil so modernes, sagen wir mal, genauso wie Holz, wenn es in Kontakt mit Feuer kommt, ebenfalls Feuer annimmt, oder Eisen, es wird auch feurig, glühend heiß, so werden wir auch in Kontakt mit Gott göttliche Eigenschaften annehmen. Unser, was wir hier im Tempel praktizieren, ist eine Yoga-Art. Yoga heißt eine Verbindung oder in Kontakt treten mit. Und wir machen Bhakti-Yoga, also wir kommen in Kontakt mit Krishna durch Bhakti, durch die, sagen wir mal, durch Liebe. Liebe wird entwickelt, indem man zu Krishna, indem man über ihn hört, indem man seine heiligen Namen chantet oder auch wie ihr jetzt alle kommt in Kontakt einfach mit dem Altar ist, mit Krishna auf dem Altar. Wisst ihr was? Wir essen Speise, die zu Krishna geopfert wurde, also die mit ihm in Kontakt war. Und wir versuchen unser Leben sozusagen zu spiritualisieren oder göttlich zu machen auf diese Weise, indem wir alles, was wir tun, in Kontakt mit ihm tun. Deswegen singen wir auch immer so ausgedehnt den Hare Krishna Maha Mantra. Wir sind da in Kontakt mit Krishna in Form seines heiligen Namens. Und das hat eine unglaubliche Wirkung auf das Gemüt, auf das Bewusstsein, aber auch auf das Herz, was langsam transformiert wird. Ich möchte zurück zu Bhakti Tirthaswami kommen. Wir haben noch lange kommuniziert. Er hat mich gebeten, die Einleitung zu seinem letzten Buch zu schreiben, diesem Buch, was ich eben erwähnte, Die Before Dying. Und dann haben wir irgendwann unsere Kommunikation eingestellt. Ich habe immer, also ich selber kann leider nicht E-Mail schicken, aber ich schreibe das noch immer auf, wie mein Großvater gemacht hat. Gebe das dann zu Leuten, die mit dem Computer hantieren können und nicht von ihm gebissen werden. Wie. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, bitte jetzt schreib nicht auf meine E-Mail, jetzt feier deinen letzten Sieg, also ich will dich jetzt nicht davon abhalten. Und dann kam irgendwann mal, hat er mir trotzdem immer zurückgeschrieben, und dann kam irgendwann eine tolle E-Mail zurück. Er sagte, dies wird meine letzte E-Mail sein, aufgrund meines rapide zurückgehenden Gesundheitszustandes. Ich bin froh und dankbar, einen Menschen wie dich getroffen zu haben. Und es scheint, dass wir von jetzt an kommunizieren werden in unseren Träumen. Und das war eine poetische Art und Weise auszudrücken, dass mit dem sterblichen Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass es weiterging. Ich habe das für eine poetische Äußerung gehalten, ohne zu wissen, wie ernst er das meinte, diese Kommunikation im Traum, bis ich vor einer Woche einen Traum hatte. Ich träumte so vor mir, also ich weiß nicht mehr, beim Träumen weiß man nicht so, aber ich rastete so in meinem Bett, so hoch, so vor mich hin. Es wurde langsam morgen, so, ich nehme mal an, so 3 Uhr morgens. Und ich rastete so vor mich hin, vergessen und eben so, wie ihr das auch macht. Plötzlich hatte ich einen Traum und sah Bhakti Tirtha Maharaj mit einem anderen Freund, Radhanath Maharaj, zusammen da so sitzen und sich unterhalten. Ich beobachtete das so ein bisschen träumend, so ja, wie man so einen Traum beobachtet. Ein bisschen. Plötzlich drehte sich Bhakti Tirtha Swami, mein Freund, im Traum zu mir an und blickte durch den Traum hindurch in meine überraschten Augen. So, kennt ihr das, wenn einen direkt anschaut, wie du jetzt gerade mich angeschaut hast? Das ist erstmal, wenn man sich darüber bewusst wird, Nicht so geht es einem denn, wenn man so direkt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das in gutem Deutsch ausdrücken kann. Man ist bewegt, man ist angesprochen. Radhana Maharaj guckte mich auch an, so wie wir, wenn wir zusammen saßen, immer uns unterhalten. Und plötzlich sagte Bhakti Teda Maharaj was ganz Ernstes und etwas sehr Wertvolles, für mich jedenfalls. Und ich möchte es mit euch teilen, weil ich glaube, dass es euch auch bewegen wird. Ihr müsst wissen, unter Freunden hat man manchmal eine sehr direkte Sprache. Man braucht das nicht zu editieren, weil man ja weiß, wie der Freund es meint. Was, worüber wir oft gesprochen hatten, waren diese beiden Naturen, die wir ja haben. Also ich würde das mal sagen, damit ihr das gleich gut verstehen könnt. Eine Natur, die uns zum Spirituellen zieht, und aber auch eine Natur, die uns zum Materiellen zieht. Kennt ihr das bei euch auch? Nicht eine Natur, die einem sagt, heute gehe ich mal in den Tempel, oder heute gehe ich in den Tempel, gehe ich in die Kirche, oder heute lese ich mal ein spirituelles Buch. Heute nehme ich mir mal vor, jemandem was zu vergeben. Nicht diese Natur, nicht diese. Ein Autor hat dazu mal Dr. Jekyll gesagt. Und die andere Natur, das ist aber diese Natur, die so fordernd ist. Mensch, jedem das Seine, aber mir das Meiste. Das wäre zum Beispiel so ein Slogan von dieser Natur. Oder diese Verhaftung, die man hat. Ach, das will ich jetzt haben. Heute sehe ich mir mal einen schlimmen Film an. So diese Natur. Nicht? Und so. Diese Naturen sind auch in einem spirituellen Menschen da, nur dass die spirituelle stärker ist. Jetzt kommen wir zu dem Traum. Bhakti Tirtha schaut, Swami schaut mich an und sagt, Satchinandan Swami, in unserer Herzgegend wohnen zwei Hunde. Manchmal kämpfen die miteinander. Oft kämpfen sie miteinander. Wer von den beiden Hunden wird siegen? Das war genau der Traum. Und also ich bin überrascht. Wie ist dein dritter Name?
Jörg.
Jörg sagt etwas, was Bhakti Teda Maharaj auch sagte. Wer von den beiden Hunden wird siegen? Jörg sagte, der wird siegen, dem du Nahrung gibst. Danke, Jörg. Das ist ein sehr starkes Bild, ein sehr wahres Bild. Wir haben diese beiden Seiten in uns. Und manchmal ist die andere Seite, der Mr. Hyde, siegreich über unsere spirituelle Seite. Es liegt daran, dass wir unserer spirituellen Seite vielleicht nicht genug Nahrung gegeben haben, sondern mehr dieser anderen, dieser materiellen Seite, mehr Nahrung gegeben hat. Ich möchte euch heute einmal bitten, über dieses Bild nachzudenken, und zwar nicht in einem philosophisch abstrakten Sinne, da hat ein Sterbender, ist einem anderen Lebenden im Traum erschienen und das hat ihn ja ganz begeistert. Nein, denkt mal so für euch nach, was das für euch bedeuten könnte. Ihr werdet merken, wenn ihr mit diesem einfachen Bild ein bisschen arbeitet, im Laboratorium und eures eigenen Bewusstseins, eures eigenen Lebens, werdet ihr sehr schnell zu unglaublichen spirituellen Einsichten finden. Wenn man nämlich der spirituellen Seite Nahrung zufügt, wird die auch begierig, mehr zu essen. Unser Problem, was wir sehr oft haben, ist, wir wissen ja so viel. Jeder von euch, bin ich mir sicher, allein wenn ihr zum Tempel kommt, ihr seid spirituell Menschen, ihr liest was, ihr habt was euch informiert, verschiedene Literatur, der Markt ist ja jetzt voll davon. Und ich gehe mal wirklich aus, dass fast jeder hier ein spiritueller Mensch ist und vielleicht ein oder zwei einfach nur kommen wegen dem Essen, was es nachher umsonst gibt, wenn man das erste Mal kommt. Ja, es ist okay, dieser Grund, macht nichts, so bin ich auch das erste Mal in den Tempel gekommen. Unser Problem ist ja, dass wir manchmal einfach keinen Appetit auf spirituelles Leben haben, faul in der Ecke liegen und einfach nicht den Inneren in Gang kriegen. Unser Geschmack oder besser vielleicht die Verfehlung unseres Geschmacks ist sehr oft die Ursache, dass wir eben das Falsche wählen, das Non-Essence, das Nicht-Wichtige, das, was uns nicht wirklich weiterbringt, sondern vielleicht eher sogar herunterzieht. Aber wenn man anfängt, spirituelle Nahrung zu sich zu nehmen, wird man begierig werden. Wenn man zum Beispiel, einmal wurde mein spiritueller Meister gefragt, was ist denn das Ergebnis vom Chanten des Hare Krishna Mahamantras? Und er sagte, auf seine kurze und doch so prägnante Art und Weise, ja, man will mehr chanten. Nee, man wird hungriger. Oh, das ist gut. Lass mich weiter chanten. Wenn man spirituelle Literatur liest, am Anfang, klar, erreicht man so ein bisschen den Punkt, wo man sagt, na, jetzt muss ich das mal beiseite legen und mal das verdauen. Das ist ja ein bisschen ungewohnt, diese Gedankengänge. Aber wenn man sich da reinliest, dann will man mehr und mehr haben davon. Wenn man gute Gemeinschaft pflegt, will man mehr gute Gemeinschaft pflegen. Und genauso ist es, wenn man den anderen Hund speist. Dann wird der hungriger. Oh, ein Film ist kein Film. Kennt ihr diesen Slogan? Einmal ist keinmal. Mehr, mehr, mehr. Und obwohl man immer hohler wird im Herzen, will man mehr von dem, was einen gleich höhler macht oder hohler macht. Ja, so, ich wollte euch das mal mitgeben. Ich will jetzt zum Ausklang der Vorlesung noch drei kleine Punkte machen, die ich euch sehr gerne zum Üben mitgebe. Ich finde es immer so, dass wir, wenn wir den Tempel besuchen, sollen wir etwas mitnehmen aus dem Tempel. Eindrücke, Gedanken, auch ruhig Dinge, die wir gehört haben und mit denen wir nicht sofort einverstanden sind. Das ist all right, das ist in Ordnung. Aber wir sollten anfangen, darüber nachzudenken, aktiv zu werden in unserem spirituellen Leben. Und hier ist eine kleine Übung, die ich aus den Heiligen Schriften entnommen habe, die ich selber jeden Tag mache. Mein spiritueller Meister hat oft von diesen Elementen gesprochen. Und einmal hat er gesagt, der ganze Vorgang des spirituellen Lebens fängt wirklich da an, wo man versteht, dass man eine ewige Seele ist. Ne? Dass man einfach aufwacht von dieser Illusion, einfach so eine ferngesteuerte, gut erzogene Maschine zu sein, die Steuern bezahlt. Also nur der physische Körper, der ja aus materiellen Elementen zusammengeschraubt ist. Ne? Man sollte verstehen, ich bin da drin, eine ewige Seele. Ne? Das kann man jeden Morgen machen, würde ich euch vorschlagen, indem ihr, wenn ihr vor dem Spiegel geht und euch das erste Mal sieht im Spiegel, einfach kurz bewusst macht, ich bin ewig. Das ist besonders gut am Morgen, wenn man noch so ein bisschen verdröselt ist. Einfach zu meditieren. Gut, dein Körper ist zerknittert, wie dein Nachthemd zerknittert ist. Aber ich bin eigentlich eine ewige spirituelle Seele. So darüber, im Sanskrit sagt man dazu, Aham Brahmasmi. Ich bin, Prabhupada hat das oft ein bisschen klarer ausgedrückt, indem er sagte, ich bin nicht der Körper. Das ist mein Vehikel, mit dem ich mich bewege. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. Der zweite Schritt, den ich euch wirklich ans Herz legen möchte, vielleicht passt es ja, ist, dass man während des Tages, wo man arbeitet vielleicht oder badet auch oder Urlaub macht oder sich austauscht mit anderen, Velo fährt oder sich zankt oder sich wahnsinnig sympathisch ist. Also während des Tages, dass man kurz innehält und einfach mal beobachtet, was gerade passiert. Und ich meine jetzt mit beobachten, dass man das auch aus einem bestimmten Standpunkt heraus macht. Ich zum Beispiel kann euch jetzt beobachten von meinem erhobenen, super bequemen Sitz hier und euch bemitleiden, dass ihr nicht so bequem sitzt wie ich. Also so groß ist der Unterschied auch nicht, aber nur jetzt als Beispiel. Ich habe einen bestimmten Standpunkt, von wo aus ich schaue. Einen lokalen Standpunkt, einen physischen Standpunkt. Das ist ein bisschen höher hier, damit jeder einen sehen kann, nehme ich mal an. Dass man auch jeden sehen kann. Ja. Aber ich habe auch einen inneren Standpunkt, der über viele Jahre sich mehr und mehr gebildet hat, viele Jahre der spirituellen Praxis. So, man sollte sich manchmal von einem spirituellen Standpunkt aus beobachten. Wenn ich das für euch jetzt mal vormache, würde ich so sagen. Ich beobachte jetzt nicht euch, sondern mich. Ich muss mich ein bisschen, warte mal, wie das hier klappt mit dieser Sitzvorrichtung. Ups. Sachinanda Swami. Rede bloß nicht zu lange. Ich spüre schon, du kommst gerade in dein Thema rein und könntest jetzt für mehrere Stunden deine Zuhörerschaft strapazieren. Schau doch mal auf die Uhr. Die sind bestimmt hungrig. Und es ist auch ein bisschen heiß, also ist nicht der beste Ausgangsposition, die beste Ausgangsposition. Und schau dir doch mal deine Zuhörerschaft an. Das sind sehr... Ach, man ist so gerne in der Schweiz mit diesen liebenswürdigen Schweizern. Und vielleicht gibst du ihnen noch mal, bist du ein bisschen nicht immer so, sei nicht theoretisch, sei mal ganz praktisch. Mir wurde gerade ein Rat gegeben. Nicht, so meine ich das mit dem Beobachter. Dass wir ruhig eine beobachtende Haltung annehmen, und uns zusehen und dann können wir uns auch Tipps geben. Ich werde jetzt also als erstes was machen, ich werde auf die Uhr schauen. Okay, meine Zeit ist abgelaufen, sehe ich gerade. 2 Minuten, der hatte schon recht, der Beobachter. Nicht so lange machen. Und was war noch? Ich soll nicht theoretisch sein, sondern praktisch. Ich dachte, ich mache das eigentlich, aber okay. Der Beobachter hat was anderes gesehen. Das ist der zweite Schritt. Okay, jetzt mache ich meinen dritten Schritt und jetzt werde ich das versuchen so zu machen. Also ich muss mich jetzt auch, ich bin jetzt nicht vorbereitet auf das. Man gibt mir gerade 5 Sekunden, okay? Gut. Wir wollten über 3 Schritte sprechen. Wir haben den ersten nachvollzogen. Zu verstehen, dass man ewig ist. Zweite, sich zu beobachten. Und zwar aus einer distanzierten Haltung. Jetzt den dritten mit dem Tipp. Hm? Ich will euch mal was ganz Persönliches sagen. Also wenn mich jemand jetzt fragen würde, was ist die Essenz von dem, was du lebst, was du selber lebst und was du selber vermitteln möchtest? Da ist es wirklich dieser eine Punkt. Wenn man den Kontakt wirklich spürt mit Krishna oder mit Gott, das kann jeder so machen, wie er will, und wirklich diesen Kontakt auch bewusst sucht, dann verwandelt sich das ganze Leben. Und dann kann man auch den dritten Schritt, den ich jetzt sagen wollte, nachvollziehen. Der dritte Schritt ist, dass man Krishna versucht oder Gott versucht, hinter allem zu sehen. Zwischen Glück, hinter Glück und auch hinter dem sogenannten Leid. Und wird dann herausfinden, dass nichts Leid ist. dass nichts umsonst ist, dass nichts ein Zufall ist, sondern wird dankbar durchs Leben gehen, immer lernend vom Leben selber, weil man weiß, da werden Hinweise gegeben von Krishna selber, von Gott selber. Das ist etwas, was ich sehr praktisch euch ans Herz legen möchte. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich möchte euch alles Liebe und Gute wünschen. Dies ist mein letzter Tag in der Schweiz. Ich war überraschend hier, also nicht normalerweise plane ich meine Touren schon etliche Monate im Voraus, aber es hatte sich eine Lücke ergeben und dann bin ich gleich hierher gekommen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Dies ist ein sehr, sehr schöner Tempel aus meiner Sicht heraus. Bitte besucht uns häufiger hier. Und diejenigen, die sich hier schon bewegen seit einiger Zeit, also die regelmäßige Gäste sind, ich habe vor 2 Tagen ein Gespräch mit unserem Tempelpräsidenten geführt und der hat mich gebeten um etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Wir sehen diesen Tempel wirklich nicht als unseren Tempel an. Sicherlich haben wir da Schlafräume und einen Schlafsack oder ein Bett oder was immer, wie auch immer. Aber dies ist eigentlich eine öffentliche Einrichtung, gemacht oder auch aufrechterhalten in erster Linie für Gäste und für Freunde, überhaupt für alle Menschen. Wir denken da, wir gehören alle zu einer größeren Familie, der Familie der Menschheit, und wollen da nicht so unterscheiden. Und einfach soll eine Möglichkeit geben, damit Menschen sich spirituell auftanken können. Wir brauchen nicht nur Benzinpumpen, wie sagt man, Tankstellen mit Benzin, sondern wir brauchen spirituelle Tankstellen. Dies ist eine spirituelle Tankstelle. Bitte kommt oft hierher, setzt euch auch ruhig ein. Ihr könnt auch mithelfen, die Tankstelle aufrecht zu erhalten. Ihr könnt an der Säule stehen oder sauber machen. Also die verschiedenen helfen, dass der Tempel, sagen wir mal, operieren kann als Tempel, als Inspirationsquelle. Yes, alles Liebe und Gute und Hare Krishna. Jetzt wollen wir noch sehen, Bhagavati, ich sehe dich dort so nett. Gibt es jetzt schon Prasadam? Ist es fertig? Oh ja. Oh ja, oh, ich hab auch was. Ich habe hier Agürzli. Bevor ihr rausgeht, kann ich euch das geben. Das ist ein Ladu mit. Also ein richtiger Ladu, wo das Rezept richtig eingehalten wurde, möchte ich euch geben. Und dann könnt ihr aus dem Tempel zum Prasadam gehen. Ja, es ist bereit. Und noch eins, heute Abend haben wir wieder unser beliebtes Chanten. Wir gehen das fängt so um 7 Uhr an. Und wir werden dann einige Stunden, ich glaube so ungefähr bis 10 Uhr, singen und chanten, und ihr seid, das ist immer ganz, ganz schön, ihr seid ganz herzlich eingeladen, noch da zu bleiben, wenn ihr es einrichten könnt und nicht schon den Abend anders verplant habt. Gut, Haribol.